Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Maximilian Rieger. Schönen guten Abend. Eigentlich sollte der Ski-Alpin-Weltcup in diesen Tagen in China stattfinden. Aber der Weltskiverband FIS hat das Rennen wegen des neuartigen Coronavirus verschoben nach Saalbach in Österreich. Und dort hat Abfahrer Thomas Dresen heute Historisches geschafft. Als erster Deutscher gewinnt er zwei Abfahrten in Folge, obwohl er gleich zu Beginn eine Schrecksekunde erlebt. Kilian Mädele berichtet.
Was für eine Fahrt von ihm. Bei Sonnenschein und leicht eisigen, perfekten Bedingungen erwischt er gleich oben einen heftigen Schlag. Die Skier schlackern, er muss einen riesen Umweg nehmen.
Ich habe eigentlich nicht mehr damit gerechnet, dass der Ski noch an meinem Fuß bleibt. Ich habe schon damit gerechnet, dass der Ski jetzt gleich weg ist. Und ich habe mich schon darauf eingestellt, dass ich mich so positioniere, wenn der Ski weg ist, dass ich es dann abfange nicht, und dass ich nicht stürze. Und dann habe ich einfach gemeint, okay, du warst jetzt im weichen Schnee draußen, jetzt musst du es halt alles ein bisschen enger probieren und enger halten, weil du vom Speed her langsamer bist.
Das hat sich dann ganz schnell geändert. Dresen findet die perfekte Linie, das Material passt und am Ende ist er 700stel schneller als Beat Voits, der Führende im Abfahrtsweltcup.
Ja, und dann im Ziel habe ich mir gedacht, ja, spinne ich oder was? Das kann ja nicht sein mit dem Schnitzer, aber freut mich natürlich.
Zweitbester Deutscher wird Andreas Sander mit einer ordentlichen Fahrt auf Platz 13.
Aus Saalbach, Kilian Mädele. Und morgen findet dann dort um 11 Uhr der Super-G statt. Die Eröffnungsfeier, die ist recht langweilig gewesen. Das erste Rennen der Biathlon-WM in Antholz war hingegen ziemlich spannend. Die Mixteams aus Norwegen und von Gastgeber Italien haben sich lange Zeit ein enges Duell geliefert. Am Ende siegt Norwegen. Und überraschend Dritter Tschechien. Und erst dann kommen die Deutschen, die sich deutlich mehr erhofft hatten. Aber die Läuferinnen und Läufer aus Tschechien haben nur zweimal nachladen müssen. Das deutsche Team insgesamt 11-mal. Und Denise Herrmann musste sogar in die Strafrunde. Dementsprechend enttäuschte Stimmen hat André Siems eingefangen.
Im ersten Rennen gleich der Blumentopf.
Ich weiß ja, dass ich besser schießen kann und da war halt irgendwie ein bisschen der Wurm drin.
In der Mixed-Staffel wieder mal die Strafrunde gegrüßt.
Ist natürlich blöd, wenn man schon den ersten daneben schießt.
Alles probiert, alles riskiert. Doch wenn die Medaillen verteilt werden, grüßen die anderen vom Treppchen.
Ja, wir sind schon enttäuscht. Also das kann man, glaube ich, auch sagen.
Ja, dann hat es bei mir stehend auch nicht so toll geklappt.
Ja. Vor der Staffel war noch alles schön. Die Laune der Deutschen fast schon medaillenreif. Das Höhentrainingslager hatten alle gelobt. Die deutschen Biathleten waren bereit. Franziska Preuß rutschte noch ganz gut mit den Besten mit, übergab 35 Sekunden hinter der Spitze an Denise Herrmann, die fast den kompletten Rückstand schluckte, aber nach dem Stehenschießen in die Strafrunde musste.
Mir tut es leid für die anderen, dass ich da die 25 Sekunden noch in der Runde kreiseln musste mit Nachlader, nur weil es dann schon noch vom Rückstand wirklich gut machbar gewesen, aber dann die Männer, da müssen natürlich gegen da richtige Hochkaräter auch laufen, da ist natürlich jede 10 Sekunden zu viel und das tut mir wirklich leid für die Männer und auch für die Franzi, dass ich da noch so verloren habe.
Es war der Moment, in dem der erste Medaillentraum platzte. Arndt Peiffer und Benedikt Doll versuchten noch alles, um den Rückstand einzudampfen, aber die Top 3 waren zu stark und Peiffer zu Recht ein wenig sauer.
Wir haben zumindest unser Ziel nicht erreicht, also deswegen, es gibt ja einen Unterschied zwischen Enttäuschung oder ich heule jetzt 3 Tage und ich glaube, wir sind nicht zufrieden mit dem Ergebnis und am Strich hat es halt nicht gereicht, um vorne ganz anzugreifen.
Erstes Rennen, 4. Platz. Wirklich kein Grund zu heulen, aber so ein klein bisschen ärgern darf sich Benedikt Doll dann schon.
Ich glaube, war jetzt kein ganz, ganz schlechtes Rennen, aber wir brauchen uns nicht verstecken. Ich glaube, vor allem bei Männern im Sprint können wir uns auf einiges freuen.
Sagt Benedikt Doll im Beitrag von André Siems. Bevor die Männer sprinten dürfen, sind aber morgen erstmal die Frauen dran. Los geht's ab 14.45 Uhr. Und am Rande der WM hat der Biathlon-Weltverband außerdem bekannt gegeben, ein Verfahren eröffnet zu haben gegen den zweimaligen russischen Olympiasieger Jewgeni Ustjugow wegen eines angeblichen Verstoßes gegen Anti-Doping-Regeln. Es habe zwischen 2010 und 2014 Unregelmäßigkeiten im Blutpass gegeben. Ustjugow hat 2014 in Sotschi mit der Staffel Gold geholt. Sollte die Staffel disqualifiziert werden, dann würde die deutsche Staffel nachträglich Gold erhalten. Bei den Olympischen Spielen 2002 in Salt Lake City, da hat Eisschnellläuferin Claudia Pechstein zweimal Gold geholt. Und dass Pechstein 18 Jahre später bei der WM am gleichen Ort immer noch läuft und mit 48 Jahren beste Deutsche über 3000 Meter ist, das sagt einiges aus über den Zustand des deutschen Eisschnelllaufens. Für die Top 10 hat es allerdings für sie nicht gereicht. Holger Gerska.
Es war ein gutes 3000-Meter-Rennen von Claudia Pechstein. Gemessen an ihren Rückenproblemen, an den bisherigen Saisonleistungen und natürlich vor allem an ihren knapp 48 Jahren. Die Berlinerin war nur 4 Sekunden langsamer als bei ihrem Olympiasieg mit Weltrekord vor 18 Jahren in dieser Halle in Salt Lake City. Das reichte am Ende zu Platz 11. Die 3000 Meter sind schon längst nicht mehr ihre Lieblingsstrecke. Das sind die 5000 Meter und die folgen dann am Wochenende. Die zweite deutsche Starterin, Roxane Dufte aus Inzell, verpasste nach einem Einbruch in den letzten beiden Runden ihre persönliche Bestzeit knapp und wurde wie vor einem Jahr 15. Gewonnen hat wie 2019 und damit schon zum 6. Mal auf dieser Strecke die Tschechin Martina Sablikova.
2:44 Punkte. Das ist die fürchterliche Bilanz von Aufsteiger Nordhorn-Lingen in der Handball-Bundesliga. Das wird eine klare Sache für den Tabellenzweiten, die SG Flensburg-Handewitt. Könnte man denken. Am Ende hat es für Flensburg nur zu einem knappen 29:27 gereicht. Finn-Ole Martins berichtet.
Flensburg-Trainer Mike Machulla hatte noch vor dem Spiel gewarnt, den Tabellenletzten nicht zu unterschätzen. Doch so ganz hatte seine Mannschaft die Warnung wohl nicht verinnerlicht. Sein Team tat sich mehr als schwer. Auch wenn Nordhorn durch Kampfgeist beeindruckte, waren es doch die Fehler der SG, die das Schlusslicht immer wieder zurück ins Spiel holten. Nicht einmal 48 Stunden vor der nächsten Partie in der Champions League steht so aber immerhin der 4. Sieg im 4. Pflichtspiel dieses Jahr. Wieder ein knapper und einer der Marke Hauptsache gewonnen.
Und Flensburg damit punktgleich mit Tabellenführer Kiel, der allerdings ein Spiel weniger hat. Die weiteren Ergebnisse: Göppingen gewinnt gegen den Bergischen HC mit 28:22. Erlangen besiegt Balingen-Waldstätten 32:27. Wetzlar und die Rhein-Neckar-Löwen trennen sich unentschieden 27:27. Und Stuttgart feiert einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf 26:21 in Melsungen. Einen Big City Club, das möchte der Unternehmer Lars Windhorst aus dem Verein Hertha BSC Berlin machen. Jürgen Klinsmann sollte dafür helfen, erst im Aufsichtsrat und dann als Trainer. Stattdessen hat Klinsmann mit seinem Rücktritt dafür gesorgt, dass Hertha nun ein Big Chaos Club ist. Und die Verantwortlichen haben heute auf einer Pressekonferenz entsprechend reagiert. Sebastian Engelbrecht war mit dabei.
Jürgen Klinsmann war seine große Hoffnung. Mit ihm wollte Investor Lars Windhorst Hertha BSC an die Spitze des europäischen Fußballs führen. Umso mehr zeigte sich Windhorst von dem plötzlichen Abgang Klinsmanns als Trainer enttäuscht. Der Investor ist sich mit Präsident Gegenbauer und Manager Preetz einig. Klinsmann wird deshalb nicht in den Aufsichtsrat des Vereins zurückkehren können.
Leider muss ich sagen, dass heute aufgrund der Art und Weise, wie der Jürgen Klinsmann sich verabschiedet hat, eine Zusammenarbeit unmittelbar jetzt weiter mit ihm im Aufsichtsrat der Hertha BSC aus meiner Sicht nicht vorstellbar ist.
Klinsmann hatte sein Mandat im Aufsichtsrat von Hertha ruhen lassen, seit er am 27. November das Amt des Cheftrainers der Mannschaft übernommen hatte. Der Rücktritt des Weltmeisters von 1990 als Trainer traf die Hertha-Führung unvorbereitet. Ohne Absprache mit den Clubverantwortlichen hatte Klinsmann per Facebook erklärt, er gebe sein Amt auf.
Ich habe mit Herrn Klinsmann auch danach telefoniert. Er hat sich entschuldigt, ihm tut das sehr leid. Und ich denke, er bereut auch die Entscheidung. Das ist etwas, was, glaube ich, sehr emotional war. Für ihn.
Investor Windhorst hatte im vergangenen Jahr mit insgesamt 224 Millionen Euro seine Anteile an dem Hauptstadtclub auf 49,9% aufgestockt. Klinsmann passte ihm ins Geschäftskonzept.
Wir haben schnell gemerkt, dass gerade bei Werbeeinnahmen, bei Sponsoren der Name so viel Zugkraft hatte, dass wir dort in kurzer Zeit auch finanziell für den Verein große Erfolge eingefahren hätten.
Lars Windhorst betonte, er schlage nie Türen zu und schloss nicht aus, irgendwann wieder auf Klinsmanns Rat zurückzugreifen. Dagegen gab sich Präsident Werner Gegenbauer unversöhnlich.
Da gibt es auch aus meiner Sicht überhaupt keinen Weg zurück, jedenfalls nicht, was Hertha BSC angeht.
Und Manager Michael Preetz beschwerte sich.
Dass ich auf der Bank sitze und dass ich irgendwie engagiert an der Seitenlinie auftauche, das sind keine Dinge, die jemals wir miteinander besprochen haben. Und das ist das, was ich meinte. Wenn möglicherweise Problemfelder auftreten, wenn Konfliktsituationen irgendwo da sind, dann bin ich das gewohnt, dass man die miteinander thematisiert und bespricht und versucht zu lösen. Das kann man nicht, wenn man sich umdreht und davonläuft.
Ex-Trainer Jürgen Klinsmann hatte sich über eine zu dominante Rolle des Managers am Spielfeldrand beschwert.
Aus Berlin Sebastian Engelbrecht. Und während dort das Chaos herrscht, kommt aus Italien ein Vorschlag, um den Videoassistenten im Fußball zu verbessern. Der Verband dort schlägt vor, ein Challenge-System zu testen. Wie im Tennis sollen die Teams selber entscheiden, wann der Videoassistent eine Szene nochmal prüfen möchte. Das war Sport aktuell mit Maximilian Rieger. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihnen noch eine gute Nacht.